Nosotros somos sudamericanos, entonces nosotros vamos a... No hay problema. ¿Hay gente que habla castellano aquí? ¿No? ¿No? ¿La señora habla en portugués? ¿No? Habla castellano. Ja, das war jetzt Spanisch, ne? Spanisch und Portugiesisch ein bisschen. Ja, ich denke mal, wir sollten über einen Punkt sprechen, wo sehr wichtig ist. Der Schwab sagt wo, ne? Der Schwab sagt oft, also das Relativpronomen tut er in ein wo umwandeln, ne? Dann ist er immer richtig. Das zwei Dinge, ich will hier was ganz Wichtiges noch anbringen. Und zwar, am Tisch, Beschneidung, Halten des Sabbats und Speisegesetze. Das ist wichtig. Stimmt das? Christus ist des Gesetzes Ende. Was? Was ist das? Christus ist des Gesetzes Ende. Das ist eine falsche Übersetzung. Jesus Christus, das, wenn man es richtig nimmt, was da steht, bedeutet das, Jesus oder Christus oder der Messias ist der ganze Inhalt. Der ganze Inhalt des Wortes Gottes, könnte man sagen. Ne? Christus ist sozusagen der Inhalt des Wortes Gottes. Was bedeutet das? Denn wenn Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen, dann kann der Paulus nicht hinkommen und ein paar Blätter weiter sagen, Christus ist des Gesetzes Ende. Das hat wieder mit der Übersetzung zu tun. Der Luther, ein genialer Mann. Wir können Gott nur danken, dass wir in unserer Geschichte, in unserer deutschen Biografie oder europäischen Biografie besser gesagt, so einen Mann hatten wie Luther. Es ist unglaublich, was der Mann gemacht hat. Abgesehen davon, dass er dem Katholizismus in diesem Land das Genick gebrochen hat. Das war schon mal super. Das war schon mal super. Und er hatte kein richtiges Verhältnis zu den Juden. Der dachte nämlich, und da will ich euch mal was zeigen, da hat er einen Denkfehler gehabt. Er hat nämlich gedacht, ich bin so wie der Apostel Paulus. Und das war er nicht. Denn der Apostel Paulus, der hatte nie ein Problem mit einem gnädigen Gott. Luther hatte das Problem mit dem gnädigen Gott. Und hat sich kasteit und wollte einen gnädigen Gott haben. Für Paulus war das selbstverständlich, dass Gott gnädig ist. Das gibt ja nichts anderes. Er hat in uns außerdem... Er hat den Katholizismus, die Gesetzlichkeit des Katholizismus, gleichgesetzt mit Judentum und Pharisäismus. Und das war ein fataler Fehler. Das kann man nicht machen. Das war ein fataler, falscher Fehler. Und wie gesagt, er hatte sich so in diese Rolle hineingedacht und damit hat er auch natürlich eine Reihe von Übersetzungsfehlern eingebracht. Außerdem, zu der damaligen Zeit hatte man nicht die Manuskripte, man hatte auch nicht so viele Kenntnisse. Und außerdem hatte man sich vom Judentum total entfernt. Die Juden waren Feinde des Evangeliums. ja, waren Sie ja auch, sind Sie ja auch. Auf der einen Seite ist klar. Aber man hat Sie einmal, erstmal haben Sie sich selber dazu gemacht, das weiß ich in dem Buch da, das ihr unbedingt lesen solltet, nach, das weiß ich danach. Aber dann hat das Christentum eine Menge dazu getan. Eine Menge. Und das hat sich fatal für unser Bibelverständnis ausgewirkt, für den Bau von Gemeinden. Wir haben nicht völlig abgerechnet in den Freikirchen mit dem Papsttum. Wir haben mit dem römischen Papsttum abgerechnet, aber wir haben nicht mit dem Papsttum an sich abgerechnet. Wir haben mit der Sekte Katholizismus abgerechnet, aber wir haben nicht mit unserer eigenen Sektiererei abgerechnet. Und es gibt viele christliche Freikirchen, die nennen sich Freikirchen, aber das sind Sekten. Da werden Menschen unter der Gewalt von Einzelpersonen gehalten, das ist katastrophal. Also, Luther hat zwar große Dinge getan, aber hat auch manches verkehrt übersetzt. Und diese verkehrten Übersetzungen, auch im Römerbrief und Galaterbrief, machen uns die Sache schwer mit den Juden. Denn Luther glaubte am Anfang, die Juden werden jetzt total begeistert sein über das, was ich getan habe. Pustekuchen, gar nichts. Und hat er gesagt, diese Schufte, ne, verbrennt ihre Synagogen, macht sie kaputt und diese Talmudim, die macht mal alles und so weiter. Ne? Wisst ihr Bescheid? Darauf hat sich ja dann das Nazitum auch noch berufen können. Aber das ist unbestritten, dass Luther auch einer der großen Männer Gottes war in unserem Land und nicht und über das Land hinaus. Keine Frage. Aber er hat sich nachher von manchen Dingen sehr, sehr weit entfernt. Gut. Paulus, oder sagen wir nochmal anders. Christus ist das Gesetzesende. Da gibt es dieses Wort, das ich sagte vorhin aus der Bergpredigt. Ich bin nicht gekommen, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Denn Himmel und Erde werden, ne? Also bis das Himmel und Erde vergehen, wird nicht ein Jota oder auch nicht ein Häkchen an dem Jota vergehen. Nun ist das, wenn das der normale hebräische Buchstabe ist, dann ist das Jota so klein, sieht aus wie ein Apostroph. Und das Häkchen, das sogenannte Kotz, das ist dann so ein Aufwärtshaken am Jota. Das ist ein kleines Häkchen, eine Verzierung, eine kleine Verzierung in der hebräischen Schrift. Auch das wird nicht vergehen, sagt Jesus. Es wird alles bleiben. Aber auflösen und erfüllen sind zwei technische, rabbinische Ausdrücke, die bedeuten, auflösen bedeutet, das Wort verkehrt auslegen oder so auslegen, dass man es nicht tut. Und erfüllen heißt, das Wort richtig auslegen, damit die Leute es auch tun. Ja, das sind rabbinische Ausdrücke aus der damaligen Zeit. So, es gibt da eine interessante Geschichte, die habe ich mit. Tu ich mal gucken. So, der Buchstabe Jud in dem Wort Yahweh klagte Salomo an. Rabbi Shimon hat gelehrt, dass Deuteronomium stieg hinauf und warf sich vor Gott nieder, also das fünfte Buch Mose, und sprach vor ihm: Herr der Welt, Salomo hat mich aus meiner Stelle gerissen und hat mich zum Lügner gemacht, denn jede Urkunde, von der zwei oder drei Worte ungültig gemacht werden, wird völlig ungültig. Siehe, der König Salomo will die Jud aus mir entfernen. Das Jud, diesen kleinen Buchstaben Jud. Es steht nämlich geschrieben, Deuteronom 17, Vers 16, er soll sich nicht viele Frauen nehmen. Und er hat sich viele genommen. Er soll sich nicht viele Pferde halten. Und er hat sich viele Pferde angeschafft. Er soll nicht viel Gold haben. Er hat sich und Silber anhäufen. Und er hat viel Gold und Silber an Gold gehäuft. Darauf antwortete Gott: Geh deines Weges, Jud. Geh deines Weges, Deuteronomium. Siehe, Salomo und 100 seinesgleichen werden vergehen, aber der Buchstabe Jud aus dir wird nimmer entfernt werden. Seine uralte rabbinische Sache, die ist schon fast 2000 Jahre alt. Und was ist das, der Witz? Harbe heißt viel. Iarbe heißt nicht viele. Wisst ihr das? Harbe. Und dann, wenn ich das Jud wegnehme, habe ich Harbe. Und das ist viele. Ein Jud weg und schon ist ein völlig aus nicht viele, viele entstanden. Ne? So, und daraus hat man diese nette Geschichte gemacht. Und die ist ganz interessant für unsere Betrachtung. Die Apostel haben den Befehl Jesu ja nun nicht mit großer Begeisterung aufgenommen, unter die Nationen zu gehen und dort das Evangelium zu verkündigen. Ne? Ich weiß nicht, woran es lag, an der Knete oder weil es noch keine Flugzeuge gab, ich weiß es nicht. Auch keine Flughäfen. Aber Volkswagen gab es damals auch noch nicht. Aber die sind doch eigentlich gar nicht so ungern zu Fuß gegangen. Denn beim Gehen, da haben die Weisen immer gelehrt, beim Gehen. Das war auch schon bei den Griechen so. Das sogenannte peripatetische Lehren. Peripatetisch, das hat mit Gehen zu tun. So, und dann kommt der liebe gute Petrus nach Joppe. Ach, stinkt das dort. War jemand schon mal von euch in der Gerberei? Peter, du warst dort? That gives it not, ne? Das ist ein Gestank, du. Oh. Deswegen gibt es in der mündlichen Tora, in den Gesetzen der Juden, eine besondere Verordnung für Frauen, die mit einem Gerber verheiratet sind. Für die ist die Bindung an den Ehemann aufgehoben, wo der Gestank dann so überhand nimmt, dass ihre Lebensqualität völlig zerstört wird. Also sie hat besondere, für sie gibt es besondere Gesetze für die Gerberin, für die Frau eines Gerbers. So. Dass man ausgerechnet einen Gastprediger bei einem Gerber unterbringt, das war echt der Hammer. Ne? Das war echt der Hammer. Deswegen, da hat er gesagt, ich muss jetzt beten gehen. Ich muss ja irgendwas. Und dann war er oben auf dem Dach und da kommt ja diese frische Brise vom Meer. Ne? Joppe liegt ja direkt am Meer. Herrlich dort. Und ne? Was ich toll finde bei dieser Geschichte ist das, der kommt ja auf die Idee, der wird beim Beten hungrig. Ne? Da sagt er nicht jetzt, oh, Junge, durchhalten. Da sagt er, ich will was zu essen haben. Ne? Finde ich gut. So, und jetzt kommt dieses, ihr kennt die Geschichte mit dem Gesicht. Dreimal, was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für unrein. Und jetzt stehen diese Leute unten an der Tür und sagen, wir suchen Simon den Petrus, der soll mit uns gehen. Der würde gar nicht mit denen gehen. Der hatte eine tolle Vision gehabt. Der hätte noch wochenlang erzählen können, Gott hat mir eine große Vision gegeben. Und all diese Sachen, ne, hätte er so alles sagen können. Mann, war das toll. Und ja, viele machen das so. Aber der wäre nicht auf die Idee gegangen, auf die Bitte dieser Leute einzugehen. Da wäre er nicht drauf gekommen, weil er als Jude mit solchen Leuten mitgehen und dann in einem heidnischen Haus übernachten und der Horror, dort noch essen. Schrecklich. Hätte er nicht gemacht. So hat der liebe Heiland in seiner Gnade noch ein bisschen dazu getan und hat gesagt, so Junge, da unten stehen so ein paar Typen, geh mit denen mit. Okay, und dann ist er mitgegangen und dann kam er nach Hause, nach Jerusalem, ne? Und geht über die Straße, kommt einer vom Vorstand, sagt er, hör mal, Petrus, sag mal, weil, warst du in Caesarea? Ja. Warst du beim Römer im Haus? Ja. Heute Abend ist Vorstand. Heute Abend ist Vorstandssitzung. Ja, wieso? Merkt ihr das, die Problematik? Das ist die Problematik. Ich kann nicht einfach in ein Heidenhaus gehen als Jude der damaligen Zeit und dort Gemeinschaft haben mit den Heiden und essen. Ich kann Gemeinschaft haben, ja, aber nichts essen. Ich muss zum Beispiel zugucken, wie der Heide seine Kuh melkt. Und wenn ich gesehen habe, dass der Heide die Kuh gemolken hat, richtig so, dann kann ich die Milch trinken. Habe ich nicht zugeguckt, kann ich sie nicht trinken. Es gibt viele gründliche Gesetze. So, und jetzt ist die Schwierigkeit bei Paulus im Römerbrief und im Galaterbrief. Wo meint er das Gesetz, das heißt die Tora? Wo meint er die fünf Bücher Mose? Wo meint er das Wort Gottes? Und wo meint er die mündliche Überlieferung, die genauso von den Juden damals als Gesetz bezeichnet wurde, wie die fünf Bücher Mose? Wo meint er das? Da, wo es eine kleine Faustregel ist, die gebe ich euch mit auf den Weg, ist die, wo Paulus negativ über das Gesetz redet. Ausdrücklich negativ. Also nicht eine falsche Übersetzung, sondern wirklich negativ. Da könnt ihr sicher sein, dass es sich um das Gesetz handelt, das die Juden neben der Tora entwickelt haben. Es gibt nämlich hier die Tora, die fünf Bücher Mose mit den Propheten und den Schriften. Und auch das hieß Tora, nicht nur die fünf Bücher Mose. Und daneben hat sich die sogenannte mündliche Tora, diese mündlichen Überlieferungen, entwickelt. Man wusste ja nicht, was Arbeit ist beispielsweise. Gott sagt, du sollst am Schabbes nicht arbeiten. Ja, aber was ist nicht Arbeit? Gut, Holz sammeln und Feuer anmachen ist Arbeit. Aber das ist schon alles. Und jetzt müssen wir hingehen und definieren, was ist Arbeit. Das macht die mündliche Tora. Wie ist das mit Scheidung? Wie ist das mit Nachbarstreit? Wie ist das mit Erbsachen? Wie ist das mit der Unreinheit? Wie ist das mit den Feierlichkeiten und den Festen und all diesen Dingen? Und das steht in der Bibel nicht drin, aber das regelt die sogenannte mündliche Tora. Und da lernt man dann, dass es neben dem Gesetz noch ein mündliches Gesetz gibt. Und das ist inzwischen natürlich im Jahre ungefähr um 200 nach Christus aufgeschrieben worden, in der sogenannten Mishnah. Und daraus ist dann der Talmud entstanden, mit den ganzen Kommentaren darüber. So. Aber das ist das Problem gewesen. Wie gehe ich mit Heiden um? Wir müssen das verstehen. Es war für einen Juden der damaligen Zeit nicht leicht, weil er nicht von diesem Buch, sondern von seiner mündlichen Tora, von der mündlichen Überlieferung seiner Weisen, eingeengt und eingeschränkt war. Das hat ihn fertig gemacht. Und natürlich heißt es, dass sie das auch gerne getan haben, aber Jesus hat dazu Stellung genommen. Er hat einige Dinge, hat gesagt, einiges ist okay. Was sie euch sagen, das tut, aber macht nicht so, handelt nicht nach ihrem Tun. Das heißt, die Typen heucheln. Ja. Die können das ja selber nicht alles halten und haben es auch nicht. Aber dann kam ja die Sache, dass Leute sich in Galatien bekehrt haben und in Zypern bekehrt haben, anderen Städten, in Antiochia bekehrt haben. Jetzt kommt, ja, und die wurden ja auch auseinandergeschmissen. Gott hat es endlich leid gehabt. Die sitzen da auf ihrer Erweckung in Jerusalem und freuen sich, ne? Schicken Briefe in die ganze Welt, wie toll das in Jerusalem ist, wie die Leute sich bekehren sollen, haben und wie sie dann mit Flugzeugen kommen sollen von überall nach Jerusalem, ne? Nicht irgendwo da. Es gibt ja auch in unseren Tagen so spezielle Orte, wo man wallfahren kann, dass man dann dahin fährt und sich anguckt, boah, ey, ist das hier eine tolle Erweckung, ne? So, ja. Und die bleiben also in Jerusalem, anstatt hinauszugehen, dann sagt Gott, so geht's nicht und heizt den Stephanus richtig an, ne? Und dann kommt's, dicke. So, dann bekehrt sich eines Tages der Saulus und das war die geniale Lösung für das Dilemma. Ja, Paulus ist die geniale Lösung Gottes für das Dilemma der Gemeinde in Jerusalem. Denn Jesus sagte ihnen, hat ihnen das eingebläut, 40 Tage hat er mit ihnen über das Reich Gottes gesprochen. Und was haben sie begriffen? Ja, nüs. Ja, nix. Er hat gesagt, da fragen sie, wird denn dann dem Israel das Reich Gottes Reich wiederhergegeben? Er sagt, liebe Leute, Mann, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, Samaria und der ganzen Welt. Macht eure Hausaufgaben und spinnt nicht von der Zukunft. Das war das Problem. Auch unser Problem heute ist das. Wir denken, was ist mit dem Antichrist? So, was ist der? Früher haben sie gedacht, ist der Khomeini der Antichrist? Jetzt ist er schon tot. Ist der Ahmadinejad jetzt der Antichrist? Oder ist das mit dem Islam? Wie ist das mit dem Islam? Und wie ist das? Wie? Schröder? Ja, so eine kleine Lichter, nein, ja, wohl nicht. Aber ich meine, die Leute machen sich, da kaufen sie sich Bücher über die Endzeit. Ich habe kein Buch über die Endzeit. Ich lese keine Endzeitbücher. Das sage ich euch ehrlich. Erstens mal, ich habe keine Lust, in 3 Jahren das Gegenteil davon zu lesen, was ich jetzt lese, von demselben Autor, ne, ohne dass er sich entschuldigt. Und hier sozusagen vergackeiert zu werden. B, Wir wissen ohnehin nicht, wie's, was kommt. Kann ich über den Tellerrand gucken? Kann ich nicht. Ich weiß nicht, ob morgen der Islam Deutschland übernimmt oder nicht. Das weiß doch keiner. Und diese Schreckensszenarien sparen wir uns mal, wenn wir unsere Hausaufgaben tun, sind wir für jede Situation, in die wir von Gott hineingestellt, gewappnet. Jesus sagt den Typen da, wo die sagen, Mensch, was ist los hier? Was quatscht der mit der Samaritanerin da? Und Jesus sagt, hört mal, ihr sagt in 3 Monaten, 4 Monaten, da ist Ernte. Mensch, guckt euch um, überall ist Ernte. Wir sind immer auf Zukunft ausgerichtet. Was wird werden, was wird sein und was wird und so. Jetzt die Hausaufgaben machen. Und das war das Geniale bei der Entscheidung Jesu, sich so einen Typen wie den Paulus zu nehmen, den Pharisäer, der in einem Diaspora, in einer Diaspora-Umgebung aufgewachsen ist unter Griechen, und ihn und auch in Jerusalem alles studiert hat, bestens studiert, informiert, diesen Mann zu nehmen und das Dilemma der Schlafmützigkeit dort in Jerusalem endlich mal zu lösen. So, der geht hinaus und predigt, geht nach Galatien, bis nach Rom, kommt er. Ne? Und das Evangelium geht hinaus. So, und dann sagt er, Leute, ich will das nicht haben, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, ich will das nicht haben, dass hier in Galatien diese Gläubigen, die sich aus den Heiden bekehrt haben, mit einem jüdischen Religionsgesetz belastet werden. Die werden nicht beschnitten, die brauchen den Schabbat nicht zu halten und die brauchen auch die Speisegesetze nicht zu halten. Nun ist es ja ein Segen, wenn man den Sabbat hält. Wir haben als Christen eine schreckliche Angst vor dem Sabbat, dass wir unseren Sonntag verlieren können. Aber den Sonntag hätten wir nicht, wenn wir den Sabbat nicht gehabt hätten. Der Sonntag ist ja nur die Alternative zum Sabbat. Aber der Gedanke eines Ruhetages, den haben wir vom Sabbat. Wenn wir begriffen, was Sabbat bedeutet, dann ist uns das egal, ob das jetzt der Sabbat ist oder der Sonntag. Aber dann begreifen wir, dass wir uns nicht kaputt rackern, sondern dass wir Zeit haben für uns selbst, für unser Nachdenken, uns über uns selber nachzudenken und dass wir Zeit haben, auch über Menschen nachzudenken und wieder geistige Kräfte zu sammeln. Es geht nicht nur ums Ausschlafen, sondern es geht darum, sich zu regenerieren. Und das ist ein ganz hervorragender Kreislauf. So sind wir den Juden sehr, sehr dankbar, dass sie damals in der Zeit um Jesus dieses Konzept entworfen haben. Aber Paulus wendet sich dagegen und sagt, Leute, wenn das bloß ein Religionsgesetz ist, das den Leuten übergestülpt wird, die sich zu Jesus bekehrt haben, dann ist das total verfehlt. Total kaputt, total verkehrt. Und in diesem Sinne können wir das verstehen, müssen wir das verstehen. Jetzt habe ich euch das gesagt. Ja. Das ist, sind, und dann haben sie ja gesagt, in Apostelgeschichte Kapitel 15, 4 Dinge, ja? Götzendienst, sexuelle Unreinheit, Blut genießen und ersticktes, möglicherweise, weil wir ja nicht die frühesten Manuskripte haben, kann da auch Blut gestanden haben, denn diese 3 Dinge, Götzendienst, sexuelle Unreinheit und Blut, und damit meint man eigentlich Blutvergießen, waren die Dinge, die zu den sogenannten noachitischen Geburten gehörten und die man den Heiden zugestand. Zum Beispiel, ich bin in Toronto in einem Geschäft, da gehe ich, wenn ich in Toronto bin, da gehe ich da immer hin, Geschäft, da kann ich gute Literatur kaufen, das ist ein jüdischer Laden. Und dann kommt der Chef und ich frage ihn, sagen Sie mal, ich brauche das und das Buch, haben Sie das nicht? Ne? Und dann haben wir uns unterhalten. Und dann merkt er, dass ich ziemlich gut Bescheid wusste über seine Sache, Religion und Judentum und alles Mögliche. Dann kommt er ganz dicht an mich heran und sagt, haben Sie nicht schon mal überlegt, Jude zu werden? Dann habe ich ihm gesagt, brauche ich nicht. Ich bin ein anbetender Heide. Ich halte die noachitischen Gebote. Und damit bin ich ein gerechter Heide und werde auch selig. Oh, sagt er, da wissen Sie aber Bescheid. Ne? So. Und das ist es. Das ist das Geheimnis. Ich brauche das nicht. Das ist ganz, ganz wichtig. So, aus dem Judentum der damaligen Zeit, zur Zeit Jesu, ist das Christentum entstanden und das Judentum, wie wir es heute kennen. Das Judentum, so wie es damals war, hat sich auch entfernt von vielen Dinge. Wir müssen wissen, dass im heutigen Judentum, je nachdem, welche Sekten wir da betrachten, eine Menge Aberglauben, ausgereiften Götzendienst und Okkultismus vorfinden. Ganz eindeutig. Das sind dann einzelne Gruppen, die Kabbalisten beispielsweise und andere. Ne? Also da ist eine Menge drin, auch in der Kunst, jüdische Kunst. Da sind viele Dinge drin, die mit großer Vorsicht zu genießen sind. Das wissen aber auch die Juden selber. Dann gibt es Reformjuden und dann gibt es neoorthodoxe Juden und alle möglichen Dinge. Aber es gibt die Neoorthodoxen, sagen wir mal, mit einer ganz hervorragenden Art und Weise mit Gottes Wort umzugehen und uns von der Sprache her Gottes Wort zu erklären. Das Alte Testament beispielsweise oder die fünf Bücher Mose, ganz hervorragend, ganz großartig. Das finde ich, ich habe davon von sehr, sehr viel profitiert. Bin ich auch sehr, sehr dankbar. Israel und Judentum. Das ist auch ein Punkt, der auf unserem Blatt steht. Das ist ein Unterschied. Da ist ein kleiner Unterschied. Das ist auch wegen des Antisemitismus wichtig. Man hat ja schon im 4. Jahrhundert angefangen, die Juden zu verfolgen. Das ist eine lange Geschichte. Ich schreibe da drin in dem Buch, die Decke. Naja, ihr könnt euch wirklich, wir können uns die Zeit hier sparen. Und es hat eine Menge verrückter Dinge gegeben. Es gibt sehr, sehr gute Bücher über diese Sache mit der Judenverfolgung, wie das alles angefangen hat. Spezielle Bücher, die sollte man sich mal anschauen. Die Krönung war der Holocaust, die Shoah, das Brandopfer in der Hitlerzeit. Damals, als das anfing mit der, als das Auseinanderdriften anfing, da hatten beide Schuld. Die Juden haben ihre Brüder verfolgt, die jüdischen Brüder, die an Jesus glaubten. Sie haben keine Heiden, die an Jesus glaubten, verfolgt. Aber ihre jüdischen Brüder. Nachher sind die Heiden hingegangen, haben die jüdischen Brüder, die von den Juden getötet worden sind, gerecht sozusagen und haben dann die Juden verfolgt. Aber man muss Folgendes verstehen, wenn man so ein Zeitgenosse wäre, der im Jahre 70 vielleicht 15 Jahre alt war, und den Fall der Stadt Jerusalem erlebt hätte Und dann 65 Jahre mit 80, 65 Jahre später mit 80, das nochmal erlebt, aber diesmal noch gründlicher, noch schlimmer, mit einem totalen Verbot, das Land nochmal zu betreten, vor allen Dingen die Stadt Jerusalem zu betreten, dann kommt man auch nicht nur als Jude, sondern nicht nur als Heide oder als Kenner der Worte Jesu, als Christ auf die Idee, sondern auch als Jude selbst. Was passierte? Hier haben wir es mit Gericht zu tun. Und, ob ihr es, wisst ihr das, dass auch die Shoah, der Holocaust in der Vergangenheit von namhaften jüdischen Rabbinern als eine Strafe für die Gottlosigkeit und Sünde des Volkes bezeichnet und gesehen wird. Wisst ihr das, ja? Naja, ist gar keine Frage. Ist wirklich so gesehen worden. Immer wieder habe ich das gelesen. Nicht sehr häufig, aber es ist da und so. Ungefähr vor 150 Jahren hat nach all den Pogromen, im Osten vor allen Dingen, eine Gruppe von Leuten, das waren hauptsächlich liberale Juden, also gar nicht gläubige Juden, aber auch ein paar Orthodoxe, dann haben die begonnen zu sagen, wir müssen nach Zion zurück. Wir müssen nach Palästina zurück, nach Zion. Und so ist dann langsam der Zionismus entstanden. Über die Entstehung des Zionismus sage ich hier nichts, das kann man sich im Internet angucken oder wie auch immer, es gibt Bücher darüber. Man hat öfters mal so etwas versucht. Man hat 366 nach Christus versucht, Julian der Gottlose, ein Kaiser, ein römischer Kaiser, der christlich auferzogen war, aber die Nase voll hatte von der Heuchelei und dann ein richtiger Götzendiener wurde, der hat gesagt, wir werden den Tempel in Jerusalem wieder aufbauen, den Christen zum Trotz. Und er fing damit an. Er war kein Jude, er war ein Heide. Und dann fing er 366 an, den Tempel wieder aufzubauen. Es war ein Riesenfest. Und dann gab es ein Feuer, das gab sogar ein Erdbeben, das ist dann vernichtet worden. Er selber ist in einem Feldzug dann kurz darauf ums Leben gekommen, im selben Jahr. Es hat einige Versuche gegeben. Sind alle daneben gegangen. Aber ungefähr vor 150 Jahren begann es wieder. Und seitdem hört es nicht mehr auf. Das Land war verödet, die Erde braun, kein Regen mehr, Wüste, Steppe, alles war kaputt. Das Land hat sich geweigert, irgendwelche Eroberer anzunehmen. Es hat nie ein Reich dort gegeben. Nie war Jerusalem die Hauptstadt irgendeines anderen Reiches als Israel. Die Araber konnten sich nicht durchsetzen, die Mamelucken und wie sie alle hießen. Die Türken haben 400 Jahre dort regiert. 1882 begann die erste Welle von Begeisterten von Zion. Sie kamen aus dem Norden, aus Rumänien, aus Polen, aus Russland, ein paar aus Deutschland und haben das Land dann zu besiedeln versucht. Und ihre Idee war, mit den Arabern zusammenzuarbeiten und die waren auch dafür offen. Sie haben nie geglaubt, dass es irgendwie, sagen wir, Probleme geben könnte mit den Arabern. 1881 kam ein junger Mann nach Israel, 23 Jahre alt, aus Litauen gebürtig. Und der Junge hatte mit 14 Jahren ungefähr im Haus seines Onkels gewohnt, des Bruders seiner Mutter. Sein Vater war früh gestorben und hatte der, wie das im Judentum üblich ist, der Onkel die Erziehung übernommen. Und der schickte ihn dann in den Nachbarort zu einem Rabbi. Und Dieser Rabbi sagte: Komm mal, Junge, zeig mir mal. Holt aus seinem Bücherschrank ein Büchlein raus, in hebräischer Schrift. Und was sieht Eliezer Perlmann zu seinem großen Entsetzen? Daniel Defoe, Robinson Crusoe. Was? Ein weltliches Buch in der heiligen hebräischen Sprache? Da, super! Der hat sich gefreut. So, kommt nach Hause, das Buch in eine Tasche rein. Er wusste ja, sein Opa, sein Onkel ist ein ganz heiliger Mann. Buch in die Tasche rein und dann nachts Kerze an, gelesen. Und gelesen. Ne, richtig. So. Und plötzlich eines Tages, platsch, 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 das Unheil nahet in Gestalt seines Onkels. Das Buch schnell versteckt, die Kerze aus, damals gab es ja nicht, ne? Lampe, so wie mit, gab es das nicht, in Litauen, in Luschki, so hieß der Ort. Der Onkel kommt rein, macht an, schnappt sich den Übeltäter, wühlt rum und sieht das gottlose Buch. Robinson Crusoe in heiliger hebräischer Sprache. Eine Gottlosigkeit größten Abgrundes. Schnappt sich seinen Jungen, sagt, hau ab und schmeißt ihn in finsterer Nacht aus dem Haus raus. Ja, der Kleine nimmt sein Pungelchen auf den Arm und geht los, kommt in den nächsten Ort, findet dort die Synagoge, legt sich dorthin, schläft ein auf der Bank, morgens macht ihn ein freundlicher Mann wach, ein Jude, der hat ihn dann aufgenommen, um die Sache kurz zu machen. Eliezer hat das nie vergessen. Er hat dann in kurzer Zeit in Paris studiert, von dort nach Paris. Die Tochter dieses Mannes hat ihn dann in Französisch, in Deutsch, in Russisch, in allem Möglichen dann unterrichtet. Und die hat er dann auch geheiratet, die war ein bisschen älter als er, die Deborah. Und dann, er war sehr, sehr krank, tuberkulös, schwindsüchtig. Und dann hat er gesagt, wenn wir nicht die hebräische Sprache lernen, dann werden wir nie ein Volk werden. Und dann hat er gesagt, mit 23, ich gehe nach Israel. Dann ging er nach Israel, ließ die Deborah kommen, hat sie geheiratet in Kairo und dann kamen sie nach Jerusalem. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, diese heilige hebräische Sprache öffentlich zu sprechen, das ist ein Sakrileg. Das war eine verfluchungswürdige Geschichte. Das konnte man nicht machen. Er hat gesagt, Deborah, wenn wir unser erstes Kind kriegen, du bist nach 2000 Jahren die erste Mutter, die wieder mit ihrem Kind in Hebräisch spricht. Die musste Hebräisch lernen, arme Frau. Herrliche Sprache. So, das Schöne ist, du kannst deinen Rachen immer reinigen, so Halacha, ne, und so. Und in 40 Jahren, die Frau ist dann gestorben, Tuberkulose, ein paar Kinder, gestorben, dann hat er die jüngere Schwester geheiratet, die war schon als kleines Mädchen in ihn verliebt. Und dann kam die auch nach Israel und so. 1922 starb er. Und er ist 58 geboren, 1858, da war er also 63, 64, starb er. Und als die Engländer eine Volksbefragung machten zu seiner Zeit, dann schrieben die Juden unter Muttersprache, da geht es ein Hebräisch, nicht Russisch, nicht Englisch, nicht Jiddisch, nicht Deutsch, Hebräisch. Ohne Hebräisch gäbe es heute kein Israel. Was war das für ein Mann? Analysieren wir das mal. Ich bitte euch, ich habe euch die Geschichte ausführlicher erzählt. Es gibt ein tolles Buch, Die Sprache der Propheten. Das, glaube ich, kann man nicht mehr kaufen, nur noch antiquarisch. Das ist unglaublich. Was war das für ein Mann? War das ein entflammter, von Gott erleuchteter Typ? Er war ein normaler, liberaler Jude. Kein orthodoxer, kein gläubiger Jude. Er war Jude. Mehr nicht. Was hat ihn inspiriert? Die Tora? Der Prophet? Jesaja? Zacharia? Robinson Crusoe hat ihn inspiriert. Merkt ihr was? Beim ersten Auszug aus Ägypten, da war eine flammende Erscheinung Gottes. Da war ein Mose, der Gott erlebt und sein Volk rausholt. Beim zweiten Exodus aus Babylon, da war etwas, was in den Herzen brannte bei Nehemia, bei Esra, bei Zerubabel und den anderen, das brannte einfach. Und dann sind so über 42.000 dorthin gezogen. Aber es war doch irgendwo eine heilige Sache. Und was ist es jetzt? Jetzt kann Gott vor allen Dingen weltliche Juden nehmen. Und diese Ultraorthodoxen und diese orthodoxen Juden, Verachtung vor denen, aber die sind für Gott ein Hindernis. Das sind gesetzliche Menschen. Die kreisen um einen Buchstaben herum und kriegen es nicht gepeilt. Die kriegen es echt nicht gepeilt. Wirklich nicht. Das ist ein Jammer. Ohne Eliezer ben Yehuda wäre Israel nicht Israel. Und da hätte auch Herzl das nicht geschafft. Er hat ohnehin nicht sehr lange gelebt. Wer war Moshe Dayan? Wer sind die anderen gewesen? Auch Ariel Sharon. Die anderen Leute. Wer sind die? Das sind weltliche Juden. Und Gott stellt sich auf die Seite der Juden. Damals, als sie hinkamen, war das Land trocken, Malaria, versumpft. Heute haben wir ein Land mit 250 Millionen Bäumen. Wir haben Bäume in der Wüste. Ich habe da gestanden und ich habe meine Tränen nicht zurückhalten können. Im Kibbutz Sde Boker, mitten in der Wüste, unten im Negev. Alles raue Wüste. Da steht ein Ben-Gurion vor vielen Jahren, vielen, vielen Jahren, 50 Jahren vielleicht, steht dort und sieht dort in der Nähe ein paar Zelte von einigen Juden, von jungen Leuten, jungen Pionieren. Und sie haben dort einen Kibbutz gebaut, er hat in dem Kibbutz gelebt und ist auch dort gestorben. Mitten in der Wüste, was sehe ich dort? Saftiges Gras. Ich sehe solche dicken Ölbäume mitten in der Wüste. Nicht nur Ölbäume, andere Bäume. Landwirtschaft mitten in der Wüste. Durch Bewässerung, durch den See Genezareth. Der Tau vom Hermon im Negev. 300 Kilometer weiter. Fantastisch. All diese Bemühungen wären vor 200, 300, 400 Jahren, als die Zeit Gottes noch nicht war, umsonst gewesen. Heute funktionieren sie. Kibbutzim mitten in der Wüste, saftiges Grün, Bäume. Ich stand da fasziniert von der Wucht des Wortes Gottes, des Wortes der Propheten. Ich habe geheult. Und mir geht das heute noch nahe. Auch die Sache mit Eliezer ben Yehuda. Das ist Wahnsinn. Toll. Jetzt ist die Zeit. Gott kümmert sich um sein Volk. Ich will euch mal ein paar Worte vorlesen aus der Bibel. Schlagt mal mit mir bitte auf. Jesaja. Jeschajahu. Jeschajahu. Also, dann gucken wir mal in den Jesaja rein. Das ist welches? Kapitel 14. Der Herr wird sich über Jakob erbarmen und Israel noch einmal erwählen und wird sie in ihr Land setzen. Und der Fremde wird sich ihnen anschließen und sie werden sich dem Haus Jakob zugesellen. Und die Völker werden sie nehmen und sie an ihren Ort bringen. Exodus, Unternehmen Exodus. Heute bringen Christen, Israeliten, also Juden aus Russland, Ukraine, Kasachstan nach Israel. Und sie werden ihre Unterdrücker niedertreten. Dann schauen wir mal, ich will nur eine kleine Auswahl. Kapitel 41. Jesaja 41, Vers 18 oder 17. Die Elenden und die Armen suchen nach Wasser und es gibt keins. Ihre Zunge vertrocknet vor Durst. Ich, der Herr, werde sie erhören und ich, der Gott Israels, werde sie nicht verlassen. Ich werde Ströme öffnen auf den kahlen Höhen und Quellen mitten in den Talebenen. Ich werde die Wüste zum Wasserteich machen und das dürre Land zu Wasserquellen, dann wird hier von Akazien und Myrten und so weiter, Wacholderbäumen, Olivenbäumen, Zypressen geredet. Das habe ich mit meinen eigenen Augen gesehen. Die sammeln Wasser mitten in der Wüste. Da hast du sozusagen große Flächen von einigen tausend Quadratmetern, oder sagen wir mal, 1-2 Hektar groß, Wasser mitten in der Wüste. Das Wasser, das Regenwasser wird gesammelt. Da entstehen verschiedene Dinge, so Oasen. Und zwar nicht durch Quellen, sondern einfach durch das Wasser, das vom Regen gesammelt wird. Ich werde Kapitel 43, Vers 6 und 7. Ich werde zum Norden sagen, gib her. Ich werde zum Norden sagen, gib her. Und zum Süden halte nicht zurück. Bring meine Söhne von fern her und meine Töchter vom Ende der Erde. Jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen, den ich gebildet, ja gemacht habe. Und nächste Verse dann, Vers 19. Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf, erkennt ihr es nicht? Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg, Ströme durch die Einöde. Und so geht es weiter über, ja, wir könnten noch einiges lesen. Das soll reichen. Sucht euch die Stellen selber raus. Man hat es versucht. In all den 2000 Jahren ist es oft versucht worden, aber es ist nie gelungen. Aber seit Anfang des 20. Jahrhunderts ist der Frühregen und der Spätregen wiedergekehrt ins Land. Der See Genezareth speist die Wüste mit Wasser. Gott kümmert sich um sein Land und Gott kümmert sich um sein Volk. Hightech ist angesagt. Israel hat unglaublich Hightech. Führende Nation in Bezug auf Hightech. oben in Galiläa, diese kleinen Örtchen, da hast du manchmal so kleine Städtchen, Hightech, das Modernste, was es gibt. 500 Meter weiter pflügt ein Araber mit seinem Esel. Ne, ist eine Araberin mit ihrem Esel. So. Ne, also, ja, ich meine, müssen wir den Grünen mal erzählen, wie toll das ist mit all diesen Sachen, mit der Emanzipation da. Ja. Bitte? Ja, ja. Aber man merkt, manche werden schon reifer, ne? Jedenfalls, das ist es erstaunlich, was sich dort in diesem Land tut. Hightech. Und eine unglaubliche militärische Stärke. Die haben alle Respekt. Die machen zwar Terror und machen Verschiedenes, aber die haben Respekt vor Israel. Die Syrer haben Respekt, die Ägypter haben Respekt, die Iraner haben Respekt. Was meint ihr wohl, warum der Ahmadinejad so ein Geschrei macht? Weil er Angst hat und weil er Respekt hat. Sonst wird er nicht so einen Krach machen. Man sagt ja, Hunde, die bellen, die beißen nicht. Ne? Natürlich, auch Hitler hat gebellt und hat Krach gemacht. Und man muss auch die Sache von Ahmadinejad ernst nehmen. Aber auf der anderen Seite, Gott gibt den Israeliten ja auch Gelassenheit. Ne? Ich will euch noch etwas sagen und dann macht man PP. Israel ist ein Land wie jedes andere auch. Da wirst, wenn du nicht aufpasst, du wirst über das Ohr gehauen, genau wie in Kairo. Oder in Rom. Oder in Madrid oder in Barcelona oder Alicante oder wer weiß wo. Genau. Ein Land wie jedes andere auch. Eine riesenhohe Quote von Abtreibungen. Riesenhoch. Wohl noch höher als bei uns in Deutschland. Eine ganz große Anzahl von Schwulen und Lesben. Ne? Mit Mühe und Not konnte man letztes Jahr die große Schwulenparade in Jerusalem abwenden. Die wollten dazu 500.000 Leuten hinkommen aus der ganzen Welt. Das konnte mit Mühe und Not abgewendet werden. Ein Ultraorthodoxer ist Oberbürgermeister von Jerusalem, aber der hat gesagt, ich habe mit der Sache nichts zu tun, das ist nicht meine Entscheidung. Der Polizeichef ist nicht meine Entscheidung. Der Premierminister ist nicht meine Entscheidung. Und dann hat sich das irgendwie im Sande verlaufen und dann haben ja auch genug Leute dafür gebetet. Ne? Ja. So, machen wir mal eine kurze Pause und dann gehen wir in die letzte Runde für heute. Und morgen haben wir ein ganz fantastisches Thema, denke ich mal. Der Bund Gottes mit Israel und mit uns.